SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Katharina Borchert. Guten Abend. Diese Sendung schaukelt uns heute in den Irak. Sie hören ihn schon, den Wiegeschritt der Karawanen, auch in der Musik. Usama al-Shahmani wird zu Gast sein. Er stammt aus dem Irak und hat einen Roman über die jüdische Bevölkerung von Bagdad geschrieben. Deswegen habe ich Musik vom Oud-Spieler Ahmed Mukhtar ausgesucht. Music from Iraq heißt sein Album. Außerdem besprechen wir Dorothee Elmigers neuen Roman »Die Holländerinnen«. Aktuell steht er auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Auch für den Schweizer Buchpreis ist er nominiert und für den Bayerischen auch. Zuerst aber schauen wir in die Zukunft. Ian McEwan schickt uns ins Jahr 2119. Wie könnte das Leben in knapp 100 Jahren aussehen? Ian McEwan hat darüber nachgedacht. Dazu mehr nach der Musik. Es passieren gerade viele ungute Dinge in der Welt. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, aller Orten nimmt die Aggression zu. Aggression entspringt einem Mix aus Wut und Ohnmacht. Bei uns entzündet sich der Ärger in letzter Zeit oft am Zuzug von Ausländern, der stärker reglementiert werden soll. Bedürfnis nach Kontrolle in einer zunehmend unkontrollierbar wirkenden Welt. Sehr menschlich, also verständlich. Fakt ist bloß, dass die Ausländerdebatte von Wichtigerem ablenkt. Denn die Welt gerät gerade auf einer ganz anderen und viel tieferen Ebene aus dem Gleis. Klimawandel und Ressourcenknappheit ist die viel profundere Problemlage und schon jetzt Grund für etliche Kriege. KI kommt dann noch hinzu. Und das Tragische ist, keine unserer Parteien hat ein echtes Zukunftsnarrativ. Deswegen ist es gut, mal ins nächste Jahrhundert zu schauen. Das schärft auch unseren Blick für die Gegenwart. Ian McEwan hat es in seinem neuen Roman getan. Was wir wissen können, heißt er. Bettina Baltschew hat ihn gelesen.
Es gibt literarische Zukunftsvisionen, die sind so irrsinnig, dass man sie zwar gern liest, aber niemals für bare Münze nehmen würde. Und es gibt literarische Zukunftsvisionen, die sind so wahrscheinlich, dass es einem einen Schauer über den Rücken jagt. Mit seinem neuen Roman »Was wir wissen können« hat sich Ian McEwan für die zweite Variante entschieden. Er entführt uns ins Jahr 2119, in eine Welt, in der man aus heutiger Sicht lieber nicht leben möchte, die aber durchaus vorstellbar ist. Da ist von begrenzten Atomschlägen die Rede, von einem Amerika im Bürgerkrieg und einer großen Überflutung im Jahr 2042, ausgelöst von einer fehlgeleiteten russischen Wasserstoffbombe. Großbritannien ist seitdem zu einer Archipelrepublik zusammengeschrumpft, in der sitzt nun der englische Literaturprofessor Tom in einer hochgelegenen Bibliothek, erforscht die versunkene Welt und versucht, sie seinen Studenten nahezubringen.
Etwa zu der Zeit, als das da niederliegende Deutschland von Großrussland einverleibt wurde, war die Erdbevölkerung infolge von Tsunamis, Kriegen, Hungersnöten und Krankheit auf knapp 4 Milliarden gesunken. Und inmitten all dieses Unheils schuf die Weltliteratur ihre schönsten Klagegesänge, hinreißend nostalgisch, voll beredter Wut. Meisterwerke, so unser Versprechen, die wir gemeinsam studieren würden.
Toms Spezialgebiet ist die Literatur der Jahre 1990 bis 2030. Allerdings ist es da besonders ein Mann, der ihn fasziniert, Francis Blundy. Den hält er für einen der größten Dichter des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Allerdings ist sein wohl wichtigstes Werk verschwunden, der Sonettenkranz für Vivian, den er seiner Frau gewidmet hat. Nur an einem Abend unter Freunden im Jahr 2014 war der Gedichtzyklus vorgetragen und danach zum Mythos verklärt worden. Aus Briefen, Tagebüchern und über 200.000 SMS versucht Tom, diesen legendären Abend zu rekonstruieren und wäre nur zu gern dabei gewesen. Der Mann der Zukunft ist nämlich von einer Sehnsucht erfüllt, die uns Gegenwartsmenschen zu denken geben sollte.
Die Blundys und ihre Gäste lebten in einer Welt, die uns wie das Paradies vorkommt. Es gab einen größeren Reichtum an Blumen, Bäumen, Insekten, Vögeln und Säugetieren, wenn auch im Einzelnen immer weniger. Der Wein, den Blundys Gäste tranken, war von besserer Qualität als unser Wein, ihre Nahrung gewiss leckerer und abwechslungsreicher, zudem kamen sie aus der ganzen Welt. Die Luft, die sie atmeten, war rein und weniger radioaktiv.
Den Gegensatz zwischen unserer Gegenwart und der Gegenwart seines Protagonisten Tom malt Ian McEwan mit großen, dringlichen Pinselstrichen aus. Da wäre an mancher Stelle weniger, fast mehr gewesen. Umso interessanter wird es, wenn der Schriftsteller im zweiten Teil seines Romans Frances Blundys Frau Vivian zu Wort kommen lässt. Sie erzählt davon, was an dem legendären Abend im Jahr 2014 wirklich passiert ist. Und hier eröffnet sich die weit subtilere und nachdenklichere Seite der Geschichte, denn die handelt tatsächlich davon, was wir wissen können. Tom mag alle niedergeschriebenen Quellen studiert haben, aber was, wenn diese Quellen manipuliert wurden und die Realität eine ganz andere war? So heißt es in Vivians Aufzeichnungen.
Fast unmerklich wurden meine Tagebucheinträge zum Bericht meines besseren Selbst. Ich hätte es abgestritten, aber mit der Zeit hörten die Einträge auf, privat zu sein. Ich hatte einen Leser im Sinn.
Was wir wissen können, ist eine dystopische Erzählung ganz auf der Höhe unserer Zeit. Sie umfasst eine Ode an die Kraft der Literatur, eine Betrachtung über die Grenzen der Erkenntnis und nicht zuletzt auch eine tragische Liebesgeschichte und einen Krimi. Aber darüber an dieser Stelle keine Details. Ian McEwan ist jedenfalls einmal mehr ein großartiger, komplexer und überraschender Roman gelungen. Man kann nur hoffen, dass er sich mit seiner düsteren Zukunftsvision nicht als Hellseher erweist.
Bettina Baltscheff besprach »Was wir wissen können«, den neuen Roman von Ian McEwan. Bernhard Robben hat ihn aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist er im Diogenes Verlag. Auditorium an irgendeiner Universität. Im Publikum Wissenschaftler und Studenten. Wie viele genau es sind, ist vom erleuchteten Podium aus nicht zu sehen. Das ist das Setting von Dorothee Elmegers neuem, ihrem vierten Roman »Die Holländerinnen« heißt er. Und er ist gerade nominiert für den Schweizer Buchpreis, außerdem für den Deutschen und für den Bayerischen Buchpreis. Darin steht eine Autorin auf dem Podium, eine bedeutende Erzählerin, heißt es gleich im ersten Satz, und gibt so etwas wie eine Poetikvorlesung, gibt also Auskunft darüber, wie und warum sie schreibt. Bloß, dass hier alle Zusammenhänge abhanden gekommen sind. Und das habe etwas mit den Holländerinnen zu tun. Jenen zwei jungen Frauen, die 2014 im Dschungel von Panama verschwanden. Eine Poetikvorlesung als Roman, über den wir gleich sprechen. Doch zuerst hören wir mal rein. Es liest Frauke Vetter.
Man müsse dies alles, sagt sie, im Kontext der Holländerinnen betrachten. Man müsse alles, was nun folge, den Terror der Nächte, die schonungslosen Tage, vor dem Hintergrund dieser Geschichte verstehen, die der Theatermacher für sein Stück noch einmal hervorgeholt und ans Licht geschleift habe, weil er darin, so seine Erklärung, etwas in Bilder gefasst oder in diesen Bildern enthüllt finde, das er aber nicht sagen könne, das sich grundsätzlich nicht sagen lasse. Das letzte Reale vielleicht, mit Lacan gesprochen. Das Angstobjekt par excellence. Die Holländerinnen, die man im Grunde immer nur so als Holländerinnen abgekürzt habe, von denen auch die Einheimischen gemeinhin nur als Las Hollandesas oder Las Gringas gesprochen hätten, obwohl ihre Namen, ihr Alter und auch ihre Herkunft aus der Stadt Leiden bekannt und überall nachzulesen gewesen seien, hätten einige Jahre zuvor dieselbe Route bereist. Sie seien, wie sie selbst, aus der nördlich gelegenen Hauptstadt gekommen und hätten in demselben, scheinbar menschenleeren Grenzort Halt gemacht, in dem auch sie eine Nacht verbracht habe. Die Frauen hätten Mühe gehabt, eine Unterkunft zu finden. Mehrere Leute hätten gesehen, wie die zwei Rucksacktouristinnen am späten Nachmittag von Hotel zu Hotel gegangen, aber überall abgewiesen worden seien. Schließlich hätten sie ein Zimmer in einer schlichten Pension an einem Nebenarm des Flusses gefunden und dort den nächsten Tag abgewartet.
Ja, die beiden übernachteten und dann zogen sie weiter, schlugen einen Wanderweg ein, kamen vom Weg ab und verschwanden im Dschungel. Später fand man Knochen von ihnen, einen Rucksack, Handys und Kamera mit allerletzten Fotos. Eine unheimliche Geschichte. Und die hat Dorothee Elmiger nun aufgegriffen in ihrem Roman »Die Holländerinnen«. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Kulturwissenschaftlerin Hanna Engelmeier. Sie ist bei mir im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Die hier berichtende Autorin, die war eingeladen zu einem Projekt im Urwald in Panama. Das wurde initiiert von einem namenlosen Theatermacher. Es war eine Art Reenactment jenes Weges, den da 2014 diese beiden Holländerinnen genommen haben. Die Autorin sollte dabei protokollieren. Was erlebte sie vor Ort?
Ja, sie erlebte vor allem, wie sich diese Theatergruppe den Stoff aneignet, also die Geschichte der beiden titelgebenden Holländerinnen. Und wie macht sie das? Also die Gruppe verwandelt sich dem Stoff immer mehr an. Und an diesem Prozess hat dann eben auch die Autorin teil, also die Autorin, die eine Figur im Roman ist, entspricht. Und die sagt an einer Stelle im Buch, den Holländerinnen sei sie also von Stunde zu Stunde näher gekommen und am Ende sei sie quasi selbst zu einer der Holländerinnen geworden. Also eigentlich wirklich eine zutiefst unheimliche Erfahrung, zu einer verstorbenen jungen Frau letztlich zu werden. An einer anderen Stelle sagt sie wiederum, dass das Ganze eine furchtbare Meditation, ein Weg nach innen, der über Stationen im Außen führt, im Urwald, also einer potenziell auch feindlichen und tödlichen Natur. Und gleichzeitig gibt es eben sehr viele Binnenerzählungen, Gespräche mit den anderen Personen, die Teil dieser Gruppe sind und die ihrerseits teilweise sehr eigentümliche Erfahrungen gemacht haben.
Ja, zur Holländerin werden, das klingt ja fast wie ein mimetischer Prozess. Hier ist es ein Theatermacher, der das Ganze inszeniert und organisiert. Der sieht sich in der Tradition von Werner Herzog, der ja auch seinen Opernfilm Fitzcarraldo im Dschungel drehte. Mhm. Was ist Elmigers Theatermacher für ein Typ?
Dieser Theatermacher ist erstmal formal gesehen eine Instanz, der die Personen, die an seiner Gruppe teilnehmen und die sie später zu Romanfiguren werden, in den Mythos hineinschickt, in den Mythos dieser beiden Holländerinnen. Und am Anfang ist er also auch noch so eine ganz vernünftige, ordnende Figur, die gerne auch länglich aus Theorie zitiert. Und später wird sie aber auch wie ein verfallener König oder irrer Gebieter bezeichnet und ist aber im Wesentlichen eigentlich eine, ja, letztlich auch gar nicht besonders plastisch werdende Figur, die ein erzählerisches Prinzip darstellt. Und zwar eins, das an einer Stelle auch so genannt wird, dass alles Material, was die Leute anliefern, also alles, was die erzählen, alles, was die Menschen mitbringen an ihren Nöten, aber auch was ihnen im Leben passiert ist, sogleich zu Material macht. Und neulich in einem Interview mit die Wochenzeitung hat Dorothee Elmiger auch selbst gesagt, dass sie selbst vielleicht auch ein bisschen dieser Theatermacher sei, denn sie hat das ja wiederum zu ihrem Roman gemacht.
Für mich ist das ja ein ganz großartiger Roman über Angst. Einerseits, weil der Roman mir Angst gemacht hat, volle Wirkung, volle Gruselwirkung. Aber dann eben auch ein Versuch, die Angst zu bannen. Also der Theatermacher, der versucht das die ganze Zeit mit so Referenzen, Theater- und philosophiegeschichtlichen Referenzen, auch zitieren als eine Methode, der Angst entgegenzuwirken, zu entkommen. Und außerdem fordert er aber sein Team im Dschungelcamp dann immer wieder auf, selbst erlebte Schreckensgeschichten zu erzählen. Ja, und die nehmen großen Raum in diesem Roman ein. Was sind das für Geschichten? Und sind das auch Erzählungen gegen die Angst?
Ja, also erstmal, was sind das für Geschichten? Die unterscheiden sich sehr stark. Sie sind alle auf eine Art bizarr und oft auch Geschichten, in denen Menschen etwas erleben, bei dem sie wirklich nicht mehr wissen, erstens, warum passiert ihnen das? Kann das überhaupt real sein? Ist das wahrscheinlich, dass das hier passiert? Also vielleicht ein Beispiel, die allererste Binnenerzählung, die wir lesen in diesem Buch, ist die einer Schweizerin, noch dazu die Person, die an dieser Holländerin in diesem Theaterstück, das wir zumindest im Buch niemals wirklich kennenlernen, darstellen soll, erlebt hat. Und zwar ist es eine Geschichte, wo sie im Sommer während des Studiums als Ferienjob auf eine Ziegenherde aufpassen soll, auf einem Ziegenhof, dessen Besitzer gerade verreist ist. Und diese Ziegen sind, wie sie dann merkt, alle trächtig und fangen an zu werfen. Und die Natur bricht sich also über diese gebärenden Ziegenbahn und sie kann das natürlich nicht einhegen. Und diese jungen Zicklein sterben dann auch noch dazu alle. Also eine absolut dystopische Situation, aus der sie dann erlöst wird, indem sie von ihrer Mutter abgeholt wird. Und diese Erfahrung von einer sich unkontrolliert reproduzierenden und auch letztlich leicht ekelhaften Natur ist gar nicht untypisch für das, was da erzählt wird, weil es oft eben so ist, dass man denkt, ja, das könnte schon sein. Vielleicht war das auch irgendwann mal eine Meldung in irgendeiner Zeitung. Aber es ist, man könnte sagen, weit draußen, so wie der Urwald. Das ist das eine. Und dann die Frage, ist das auch ein Erzählen gegen die Angst? Würde ich sagen, ja. Und zwar vor allem, wenn man Angst von Furcht unterscheidet, also weil Furcht ein konkretes Ziel hat oder ein Thema und Angst eben formlos ist, keine Umrisse hat, kein Anfang und kein Ende für die Person, die die Angst erlebt. Und das Erzählen einer Geschichte ist natürlich eine Art der Angst, einen Rahmen zu geben. Dann fängt sie an und hört sie auf, zumindest in der Geschichte, und ist also ein narratives Zurückgewinnen von Kontrolle. Und das heißt nicht, dass der Grund für die Angst damit weggeht, aber das Gefühl wird zumindest geformt.
Und es ist hier die Autorin, die diese Angstgeschichten ja protokolliert hat und jetzt in diesem Auditorium wiedergibt. Ist auch eine Art von Einhegung der Geschichten im Grunde. Und gleichzeitig sagt sie aber auch, dass sich ihr Schaffen in einem Prozess der Auflösung befinde, obwohl sie so viel sagt und so viel geschrieben hat. Wie kann man das verstehen? Ist das eine mentale Krise oder ist das eher eine Sprachkrise bei ihr?
Ich glaube, dass das wirklich ein Buch über eine Sprachkrise ist, und zwar die Krise, die einen befallen kann, wenn man versucht, innere Erlebnisse und auch das Erleben von einer extrem bedrängenden Gegenwart jetzt in Sprache zu bringen, also zu verbalisieren und dafür nicht nur irgendwelche Worte zu finden, sondern eine literarische Sprache zu finden, also daraus Poesie zu machen, wenn man so will. Und das ist auch etwas, was das Buch selbst thematisiert, in dem die Autorin, die spricht, also die Figur, sagt, dass der Horror im Prinzip immer außerhalb der Sprache liege und dass man eigentlich immer daran scheitern muss, den zu formulieren. Und ich würde auch sagen, dass es deswegen so ein extrem guter Roman über die Gegenwart ist, weil man darin auch immer wieder daran scheitert, in eine literarische Sprache zu bringen, was jetzt gerade überhaupt passiert. Denn Literatur ist ein sehr nachträgliches Medium, ein sehr langsames Medium, das immer zu spät kommt und immer zu spät kommen muss. Und dafür eben eine kohärente dichterische Sprache zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Und damit steht sie auch in einer guten Tradition, würde ich sagen, oder einer sehr großen Tradition. Denn man könnte auch sagen, dass das, was sie da bearbeitet, das Problem, das dichterische Problem, das sie bearbeitet, eine sozusagen Aktualisierung der Sprachkrise von um 1900 ist. Prominentesten von Hugo von Hofmannsthal im Schandorsbrief ausformuliert. Ich würde sagen, dass das Buch in dieser Tradition durchaus steht, ja.
Dorothee Elmiger hat für ihre Autorin, ihre sprechende Autorin, jetzt eine Sprache gefunden, die ungewöhnlich ist. Wir haben das eben in der Lesung schon gehört. Der ganze Roman ist in indirekter Rede verfasst. Welche Wirkung hat dieses Reden im Konjunktiv?
Ja, also erstmal würde ich sagen, geht man dadurch immer wieder auf Distanz zu dem, was eigentlich passiert. Ja? Also Konjunktiv ist ja eine Möglichkeitsform. Und es gibt nur ganz wenige Stellen, an denen dieser Konjunktiv, der die Form der indirekten Rede ist, durchbrochen wird, indem also im Indikativ gesprochen wird. Das ist einmal ganz am Anfang, am Ende und immer dann, wenn die Situation im Hörsaal beschrieben wird und dann irgendwie steht, sie blättert oder dann macht irgendwie sowas. Und am Anfang, als das Buch also noch nicht im Konjunktiv ist, in der indirekten Rede wird also geschildert, wie sie die Natur beobachtet und sich die Formen anschaut, die es dort gibt und beschreibt also für das Publikum, dass sie bei dieser Beobachtung den Eindruck gehabt hätte, dass ihr in die Sprache bringen unter Umständen eine Zudringlichkeit wäre, also eine Verletzung der Dinge. Und deshalb ist diese Distanznahme, die durch den Konjunktiv stattfindet, für mich auch eine Form, mit der eine große Behutsamkeit stattfindet und letztlich viel Spielraum gelassen wird. Und zwar Spielraum auch für die Überlegung, könnte es auch anders sein?
Wir handeln diesen, wie auch ich finde, großartigen Roman jetzt in einem relativ kurzen Gespräch ab. Das ist gemein und das ist überhaupt nicht angemessen. Ich würde am liebsten tagelang darüber diskutieren. Das kann man auch. Aber jetzt müssen wir uns kurz fassen. Ich finde den Roman sehr klug und auch formal und stilistisch herausragend. Und ich wünsche ihm viele Literaturpreise. Er ist ja für viele Preise auch nominiert. Wie sehen Sie das?
Ich wünsche dem Roman vor allem viele Leserinnen und Leser. Und zwar solche, die sich auf die Frage einlassen wollen, was Literatur als Erzählen und Erzählung im Moment überhaupt kann. Und das finde ich eine sehr herausfordernde Frage und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als dazu eingeladen zu werden, eine Antwort zu finden. Ich wünsche der Autorin viele Preise, dem Text, Leserinnen und Leser.
Also die vielen Leserinnen und Leser für die Holländerinnen, so heißt der Roman von Dorothee Elmiger. Er ist im Hansa Verlag erschienen und er steht aktuell auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Außerdem ist er nominiert für den Schweizer Buchpreis und für den Bayerischen Buchpreis. Mein Name ist Katharina Borchert. Sie hören SWR Kultur und ich bedanke mich nun sehr herzlich bei Ihnen, Hanna Engelbayer, für das Gespräch.
Vielen Dank.
Außerdem nominiert für den Deutschen Buchpreis der Roman Wachs von Christine Wunicke, der im sehr feinen Bärenberg Verlag erschienen ist. Diese Woche wurde bekannt, dass Bärenberg im kommenden Frühjahr seine Verlagstätigkeit einstellen wird. Nach 22 Jahren. Sehr schade. Damit sind nicht sofort alle Bärenberg-Bücher aus dem Handel, aber wer auf einen bestimmten Titel schon seit längerem spekuliert, sollte bald zugreifen. Dieses Jahr ist Chemnitz europäische Kulturhauptstadt. Das heißt, dass in Chemnitz dieses Jahr viel los ist. Vielleicht waren Sie ja auch schon da. Sollten Sie noch fahren, könnten Sie auch ins Archäologische Museum gehen und dort ins Café Julius im Schocken. Denn das wird von der Autorin Nirit Sommerfeld betrieben, in Gedenken an ihren Großvater Julius. Er wurde 1939 von den Nazis aus Chemnitz deportiert und ein Jahr später im KZ Sachsenhausen ermordet, also nördlich von Berlin. Ihre Familiengeschichte ist jetzt auch in ihren ersten Roman eingeflossen. Beduinenmilch heißt er. Caroline Knappe hat Nirit Sommerfeld in ihrem Café besucht und hat mit ihr über den Roman gesprochen.
Die Eingangshalle im Chemnitzer Museum für Archäologie. geradezu die Kassen und der Zugang zu den Sammlungen, links das Café Julius. Kaffeebesitzerin Nirit Sommerfeld erkennt man sofort. Dunkle Korkenzieherlocken, geblümte Tunika, wacher Blick. Sie ist das Zentrum dieses Ortes, strahlt eine angenehme Präsenz und Lebendigkeit aus. Eine Macherin.
Für die Lesung können wir so viel wir wollen. Dann machen wir ja wieder die Tische so hin.
Tische rücken, Kaffee holen, hinsetzen. Und schon ist man mitten in Nirit Sommerfelds Familiengeschichte. An den Wänden hängen Fotos. Fotos ihrer Familie mütterlicherseits, die aus Marokko stammt. Fotos von ihrem Großvater Julius, der in Chemnitz ein Tuchwarengeschäft geführt hat. Neben dem Klavier steht er in Lebensgröße, als Aufsteller.
Da steht er am Ostseestrand, vor einem Strandkorb und hat diese fantastischen Lederschuhe in Weiß und Schwarz an und einen Spazierstock.
Und er schaut einen an, egal wo man steht. Mona-Lisa-Blick nennt Nirit Sommerfeld das.
Obwohl er seit fast einem Jahr hier steht, ist es immer wieder so berührend für mich jetzt, also auch wieder, wenn ich das erzähle, weil er einfach wieder hergekommen ist, ne, nach Chemnitz. Also ja, ich habe ihn einfach wieder hergebracht.
Wenn Nirit Sommerfeld das erzählt, stehen ihr Tränen in den Augen. Sie ist 64 Jahre alt und also bereits älter als ihr Großvater damals. Sie wurde in Eilat am Roten Meer geboren, wuchs später aber in Deutschland und in Ostafrika auf. Ihr Großvater Julius war Deutscher und wurde 1939 deportiert. Im März 1940 wurde er im KZ Sachsenhausen ermordet. In ihrem Roman Beduinenmilch erzählt Nirit Sommerfeld diese Familiengeschichte. Hauptfigur ist die knapp 18-jährige Talia.
In der Beduinenmilch ist der Großvater von Talia, ist sozusagen, da ist das Vorbild mein Vater. Also der Sabasigi, der 1919 geboren ist in Chemnitz, ist eigentlich mein Vater.
Sabasigis Biografie ist stark angelehnt an die von Nirit Sommerfelds Vater Rolf, den Sohn von Tuchhändler Julius Sommerfeld. Der brachte seinen Sohn 1937 nach Palästina, um ihn vor den Nazis zu schützen. Wie auch der fiktive Sabasigi in dieser Zeit nach Palästina kam. Vor diesem Hintergrund erzählt der Roman die Geschichte von Talia. Die hat gerade in Berlin ihr Abitur gemacht. Es ist das Jahr 2014. Über den Sommer fliegt sie wie immer zu ihrer Familie nach Israel. Aber diesmal will sie bleiben.
Weil sie ja mit diesem Plan kommt, für dieses Land sich einzusetzen. Und der einzige Weg, den sie sieht, ist also zum Militär zu gehen. Was macht man denn sonst mit 18 als jüdisches Mädchen? Natürlich das. Das ist die große Verheißung.
Talia will sich einziehen lassen, so wie seinerzeit, Ende der 70er Jahre, auch Nirit Sommerfeld. Die hat damals allerdings auf ihre Eltern gehört und ist in Deutschland geblieben. Erst 2007 ging sie selbst nach Israel, mit einer tiefen Sehnsucht nach diesem endlich Zuhause-Sein. Und mit einem Narrativ im Kopf, mit dem auch Talia im Buch nach Israel kommt.
Ich war so, ja, die Besatzung ist was Schlimmes, aber ich meine, die Palästinenser lassen uns halt auch keine Ruhe. Was will man machen? Und ich meine, ganz ehrlich, wir sind halt auch die Demokraten. Und das heißt, ich im Grunde genommen, und das habe ich erst Jahre später wirklich tief begriffen, im Grunde genommen war ich aus so einer überhöhten, fast kolonialen Position heraus, habe ich so diese Haltung gehabt, naja, also ihr Araber müsstet euch halt auch ein bisschen benehmen, ne?
Mit diesen Bildern im Kopf bewegt sich Talia im Buch durch Israel, so wie auch Nirit Sommerfeld sich damals, 2007, durch Israel bewegt hat. Und viele der Erfahrungen, die Nirit Sommerfeld dort machte, lässt sie nun ihre Figur Talia machen.
So, und dann bin ich dahin gezogen und ich bin selbstverständlich in die Westbank gereist und selbstverständlich habe ich arabische Dörfer besucht und dann habe ich irgendwie gedacht, warum fühle ich mich eigentlich in den arabischen Dörfern wohler, also eigentlich so wie früher bei meiner Oma und Uroma, die ja auch Arabisch gesprochen haben untereinander.
In Nirit Sommerfeld hat damals ein Umdenken eingesetzt. Sie konnte und kann die kriegerischen Auseinandersetzungen, die Israel führt, seitdem nicht mehr gutheißen, setzt sich stattdessen radikal für Frieden zwischen Israelis und Palästinensern ein. Es ist dieses Umdenken, das sie in ihrem Roman nachzeichnet. Und so begegnet auch ihre Figur Talia illegal in Israel arbeitenden Palästinensern, deren Menschlichkeit sie erkennen lernt. Sie trifft auf Aktivisten, die vermitteln wollen zwischen Israelis und Palästinensern und auf Menschen, die offen über ihre schockierenden Erfahrungen beim israelischen Militär sprechen und die sich damit angreifbar machen. Neben Talias Geschichte gibt es Tagebucheinträge von Talias Großvater Sabasigi, die von der Zeit der Gründung des Staates Israel erzählen und davon, dass auch diese Gründung mit massiver Gewalt verbunden war. So verflechten sich die Zeiten und als Leserin bekommt man ein Gespür dafür, wie sich Gewalt in diesem Land fortgesetzt hat, wie heutige Konflikte mit den früheren eng verknüpft sind. Und man kann die Sehnsucht von Nirit Sommerfelds Figuren verstehen, eine Sehnsucht nach Frieden und Versöhnung. Nirit Sommerfeld hat Israel 2009 wieder verlassen.
Also ich habe, als ich weggegangen bin, habe ich gesagt, mein großer Traum ist zurückzukehren eines Tages, wenn ich in Israel, Palästina oder wie auch immer dieser Staat dann heißt, leben kann, wo alle Menschen mit denselben Rechten ausgestattet sind, mit denen ich ausgestattet bin, dann werde ich zurückkehren.
Nirit Sommerfeld glaubt nicht, dass sie das noch erleben wird. Vermutlich nicht einmal ihre Enkelkinder, meint sie. Während wir tief in die Debatten eingetaucht sind, hat sich das Café Julius längst mit Mittagsgästen gefüllt.
Zweimal Blätterteigtaschen gemischt, einmal Blätterteigtasche Spinat.
In ihrem Café kommen ganz verschiedene Menschen zusammen. Museumsmitarbeiter, Familien, ältere Damen und Herren, die Nirit Sommerfeld ins Herz geschlossen haben. Immer wieder wird sie angesprochen.
Sie sind eine ganz taffe Frau, also sie sich da durchsetzen, das finde ich so toll.
Und hinter den Kulissen? Da ist die Kurdin Gülistan von Anfang an dabei, die eigentliche Chefin, wie Nirit Sommerfeld erzählt. Dann ist da Kurt, der seine Doktorarbeit in Mathematik schreibt, ein heimlicher Kommunist. Und Rana, Palästinenserin aus Syrien.
Hast du nicht die Messer bekommen?
Diese meine ich.
Ach, das ist deins. Pass auf, ich bring dir mal die Schuhe.
Alles gut, hier.
Seit einem Jahr gibt es nun das Café Julius im Schocken. Seit einem Jahr schaut Nirit Sommerfeld hier jeden Tag in die Augen ihres Großvaters. Sie ist aus München hergezogen. Ist sie jetzt angekommen? Hat sie ihren Platz gefunden?
Ich bin da zu Hause, wo ich gerade bin. Das habe ich mir jetzt so zurechtgelegt. Weil ich bin da zu Hause, wo man mich annimmt und wo ich irgendwie gerade einen Platz habe.
Jetzt gerade ist das eben Chemnitz. Für immer bleiben wird sie wohl nicht, meint sie. Aber jetzt ist es ihr Ort, das Café Julius im einstigen Kaufhaus Schocken.
Caroline Knappe war in Chemnitz und hat mit Nirit Sommerfeld über ihren Roman Beduinenmilch gesprochen. Der Roman ist im Verlag Ars Vivendi erschienen. In der Tiefe des Tigris schläft ein Lied. Es ist das Lied des Juden Sakai, der in Bagdad lebte, von dort aber im Jahr 1950 vertrieben wurde. Von Sakai und seinem Sohn Gadi erzählt Osama al-Shahmani in seinem neuen Roman. Osama al-Shahmani stammt selbst aus dem Irak, wurde dort 1971 geboren, musste 2002 aber fliehen und lebt seither in der Schweiz. Inzwischen spricht er Deutsch, viele kennen ihn vielleicht als Kritiker aus dem Literaturclub im Schweizer Fernsehen und er schreibt auch auf Deutsch. In der Tiefe des Tigris schläft ein Lied, ist sein vierter Roman und über den wollen wir heute sprechen. Osama al-Shahmani ist zugeschaltet. Hallo und guten Tag nach Zürich.
Guten Tag, Frau Borchardt.
Ja, Herr al-Shahmani, Ihre Romane, die haben immer mit dem Irak zu tun und mit der Schweiz und jetzt auch erstmals mit Israel. Denn dahin flieht Sakai Miche im Jahr 1950, also kurz nach der israelischen Staatsgründung. Wir sprechen gleich über den Roman, lassen Sie uns vorab aber doch schon einmal eintauchen. Inzwischen ist das Jahr 2018, Sakai Miche ist in Jerusalem gestorben, seinen Kindern wird sein Testament eröffnet. Würden Sie uns den Anfang des Testaments einmal vorlesen?
Ja, klar. Ich möchte, dass mein Leichnam eingeäschert wird. Die eine Hälfte der Asche soll in Jerusalem der Erde beigesetzt werden, im Grab meiner Mutter. Die andere Hälfte soll in Bagdad unter der alten Brücke im Tigris verstreut werden. Dort, wo ich die schönsten Momente meiner Kindheit verbracht habe. Ich glaube, dies wird meinen Tod leichter machen und meine Schritte auf dem Weg zur Ewigkeit der Seele beschleunigen. Heute bin ich 84 Jahre alt geworden. Ich bin das letzte Mitglied der Familie Miche, das in Bagdad zur Welt kam. Und nach meiner Mutter werde ich das zweite sein, das nicht im Irak stirbt. Ich empfinde mich als Hüter eines Bildes, das bruchstückhaft in meiner Erinnerung ruht. Bevor ich abends in den Schlaf falle, tauche ich ein in die Räume und Orte meiner Kindheit, gehe die Wege, die ich in Bagdad kannte. Ich berühre die Steine der Mauer, die die alte Mühle umgibt, und rieche den Sand, den der Wind am Ufer des Tigris aufwirbelt. Ich erinnere mich an die alten Bagdader Gassen, vor allem an die eine, in der ich als Kind einen Dinar fand. Mein Herz hörte fast auf zu klopfen vor Freude. Der Dinar rollte vor meinen Augen dahin, in Schwung gehalten von einem sanften Wind. Ich rannte hinterher wie verrückt und schnappte ihn schließlich wie ein Reiher den Fisch. Ich erinnere mich, wie ich über die alte Brücke zum Haus meines Onkels ging.
Dankeschön. Eine Lesepassage aus dem Roman »In der Tiefe des Tigris schläft ein Lied«. Ja, Zaghai Miche ist gestorben. Die eine Hälfte seiner Asche, die soll in Jerusalem bleiben. Die andere Hälfte soll in Bagdad in den Tigris gestreut werden. Und das soll nun Sohn Gadi übernehmen, der eigentlich längst in der Schweiz lebt. Der weiß kaum etwas über seinen Vater. Der war mal schweigsam, hat die Familie auch irgendwann verlassen. Aber er hat seine Lebensgeschichte aufgeschrieben und dies seinen Kindern hinterlassen. Was erfahren wir über Zaghai?
Ja, wir erfahren über Zaghai das alte Gesicht von Bagdad, das Zusammenleben von vielen verschiedenen Ethnien, Völkern, Religionen. Wir erfahren die Atmosphäre, die politische Atmosphäre, der Klang der Gesellschaft. Aber wir erfahren auch die Knoten und die Stolpersteine, die plötzlich kamen in diesem Mosaik von Bagdad und das gesamte Bild zerstört haben.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren ein Drittel der Bewohner von Bagdad Juden. Zaghai Miche, ihre Figur, die gehörte dazu. Ich lese bei Ihnen, dass sogar die erste Zeitung, die es in Bagdad gab, dass die auf Hebräisch geschrieben wurde. Das hat mich total überrascht. War Ihnen selbst die Bedeutung des Judentums im Irak so klar?
Ja, es war für mich klar und es war für mich auch Teil meiner Interessen, die Geschichte vom Irak und von Bagdad zu wissen. Das war für mich klar, aber als ich mich auseinandergesetzt habe mit der Geschichte dieser Stadt, mit der Geschichte dieses Milieu, war für mich das Bild noch klarer, aber auch noch klarer, dass die Aufarbeitung der Nationalsozialismus im Irak oder der Einfluss von Nationalsozialismus auf die irakische politische und gesellschaftliche Kultur war noch auch klarer. Und diese Aufarbeitung natürlich fand nie statt. Aus diesem Grund wurde diese Zeit nie überwunden, weil eben nie aufgearbeitet wurde.
In Ihrer Jugend oder auch in der Zeit als junger Erwachsener im Irak, wurde darüber auch gesprochen oder war das eher ein Tabu? Also die ehemaligen Bewohner, jüdischen Bewohner?
Darüber wurde nicht gesprochen. Ich gehöre zu einer Generation, die im Irak aufwuchs, in einem Dreieck von Diktatur und Krieg und Schweigen über solche Themen. Es war gefährlich, darüber zu reden. Also es ist immer noch gefährlich, darüber zu reden, zu recherchieren, sich auseinanderzusetzen mit dem alten Bild von dieser Stadt. Und natürlich die Lebensart von Bagdad Anfang 20. Jahrhundert existiert immer noch in dieser Stadt, wenn man die Architektur betrachtet, der alten Stadt Bagdad, oder wenn man in die Erinnerung von Stadtbewohnern auch eintauchen könnte. Es existiert immer noch. Aber darüber zu sprechen, war tabu in meiner Zeit und immer noch so ist, weil die Situation hat sich kaum geändert.
Sie haben eben schon den Nationalsozialismus erwähnt als, als ein wichtiger und auch natürlich destruktiver Einfluss auf die irakischen Juden in Bagdad und in anderen Städten. Ganz kurz nochmal zusammengefasst, 1950 wurden die irakischen Juden aus Bagdad und aus anderen Städten vertrieben. Das hatte zwei Gründe, wie Sie in Ihrem Roman auch genau erklären. Zum einen war das sozusagen die Rache für die Gründung des Staates Israel zwei Jahre zuvor, 1948. Die wiederum ja auch mit der Vertreibung hunderttausender Palästinenser einherging. Zum anderen aber brach sich da in Bagdad auch ein Antisemitismusbahn, der unter den Nazis gezielt gesät wurde. Man denkt so, Nazis in Bagdad? Was ist denn das? Ich war sehr überrascht. Können Sie uns den Zusammenhang kurz erklären?
Ja, das verbindet sich mit dem Tod von König Faisal al-Awwal, Faisal der Erste. Das war 1933. Mit dem Tod von diesem König begann die Verbundenheit mit damaligen Deutschland von Dritten Reich stärker. Und durch diese Stärke waren die mächtigen Propaganden, wie zum Beispiel damalige Presse oder auch Geldgeber oder Gründungen von Kinos, von Vereinen, waren sehr präsent in Bagdad. Und dadurch wurden Fäden von Nationalsozialismus in der irakischen Gewebe in Betracht von Politik und auch Militär, aber auch in der Gesellschaft hineingeflossen. Und dann kam die Amin al-Husseini, eine Person, die eine große Rolle gespielt hat im Irak, ein Palästinenser, der von England vertrieben wurde, von Engländern damals aus Palästina, kam in den Irak und er hat einen großen Einfluss auf die Gesellschaft bewirkt, dass dieser Hass gegen Juden existiert, aber auch vertieft und Gründe gesucht, dass dieser Hass berechtigt wird. Und der Riss, der große Riss in dieser Geschichte war 1941, als dieser Verhut ausbrach, als Pogrom, das gegen die jüdische Gemeinde in Bagdad ausgeübt wurde. Da wurden ihre Geschäfte, ihre Häuser total zerstört. Und das war der große Riss 1941. Und dann kamen nochmals viele Ereignisse, die die Spaltung oder die tiefen Gräben, die schon vorher waren, noch tiefer dargestellt haben, bis dazu geführt hat, dass im März 1950 ein Gesetz verabschiedet wurde, dass die Juden ihre Ausweisen abgeben sollen und das Land verlassen für immer. Alle diese Fakten von der Geschichte habe ich natürlich in meinem Roman einem Rahmen von Literatur literalisiert, aber die Fakten von der Geschichte fanden statt in der Aufzeichnungen von Zakai, von dem Vater, als er das alles aufgeschrieben hat in einer Art von Texte und Tagebücher und Aufzeichnungen und Momente von seinem Leben, als er dort 16 Jahre im Irak gelebt hat. 1934 ist meine Figur Zakai in Bagdad zur Welt gekommen und 1950 musste er mit seiner Mutter das Land verlassen.
Genau, Ihr Roman spielt im Grunde auf zwei Zeitebenen. Da ist einmal die Zeitebene der Jahre 2018, 2019. Zakai Miche ist in Jerusalem gestorben. Gadi nimmt seine Asche mit in die Schweiz zuerst und fliegt von dort mit einem Freund zusammen dann nach Bagdad, um dort die Asche zu verstreuen. Und parallel dazu lesen wir kursiv gesetzt die Erinnerungen von Zakai Miche und sind da sozusagen auf einer, ja, einer Vergangenheitsebene. Diese beiden Ebenen erleben wir beide zusammen in Ihrem Buch. Zakai Miche ist einer von denen, die damals aus dem Irak vertrieben wurden, die auch nicht zurück durften. Er ging mit seiner Mutter zusammen nach Israel. Wo begann für Sie Ihr Roman? Bei Zakai oder doch eher bei seinem Sohn Gadi? Denn Gadi ist ungefähr so alt wie Sie, lebt auch schon seit langem in der Schweiz. Wer war zuerst da, Zakai oder Gadi?
Es war zuerst natürlich die Geschichte von diesem Milieu, die Erzählung. Es war zuerst für mich mein Interesse, als ich schon jung war im Studium, als ich durch diesen alten Quartiere und Stadtviertel von Bagdad passierte, auf dem Weg zu meiner Universität und immer meinen Kopf hochgehoben habe, um zu schauen, diese wunderschöne Architektur, die verlassene Häuser, die von Staub und Verlassenheit getummelt wurde. Das war für mich zuerst das Interesse, dass ich damit etwas mache, dass dieses Narrativ nicht verloren geht, dass ein Platz in der Literatur hat, wenn der Platz in der Geschichte fällt. Und dann kam natürlich für mich die Frage nach der Sprache der Literatur, die Form der Literatur. Und wenn wir von Form reden, dann ist für mich natürlich Gadi die Gegenwart. Und durch diese Figur wurden die Schichten der Bitterkeit allmählich und langsam entfaltet und geschaut. Gadi und sein Vater, die haben nicht die gute Beziehung gehabt. Fast 30 Jahre hat Gadi seinen Vater nicht gesehen. Aber dann, als der Vater starb, kam Gadi näher zu dieser Person, zu diesem Menschen. Und was hat dieser Mensch alles erlebt durch das, was geschrieben hat? Und diese Art von Schreiben von Sakai, der Vater, war für Gadi eine Art von Aufklärung, für eine Entdeckung einer Identität, Entdeckung einer Geschichte. Und er nimmt uns auch als Leserinnen und Leser mit in diese Geschichte des Vaters, aber auch in die Geschichte eines Landes, in die Geschichte einer Zusammenleben, das leider nicht mehr existiert. Und diese Art von Schreiben, was Sakai geschrieben hat, war für Sakai eine Art von Widerstand gegen das, was geschah, von Widerstand gegen Vergessen, gegen Verloren. Und das ist für mich auch ein Moment von Beginnen. Also in diesem Roman kann ich mir sagen, dass ich bei jedem Kapitel begonnen habe, diese Geschichte von einer anderen Perspektive zu betrachten.
Ja, das ist sehr interessant. Auch ja, das Erzählen von Verlorenem. Juden im Zweistromland, die gibt es ja schon sehr lange eigentlich. Ne? Also seit 3000 Jahren im Grunde schon, das Alte Testament erzählt davon, ja, von Babylonien, von Mesopotamien und so weiter. In der Tiefe des Tigris schläft ein Lied, das ist für mich ein versöhnlicher Roman. Also das ist das tragende Gefühl, es ist auch ein tragendes Gefühl von Großzügigkeit in ihrem Erzählton, finde ich. Auch eine Trauer über die Vertreibung der irakischen Juden, eine Trauer über den Verlust eines friedlichen Zusammenlebens. Sehr aktuelles Thema, würde ich sagen, ob nun von der einen oder von der anderen Seite aus betrachtet. Mitten in ihr Schreiben, sie arbeiten seit 2020 an diesem Roman, fiel ja der 7. Oktober 2023, ja, der Überfall der Hamas auf israelische Kibbuze und ein Musikfestival mit vielen Toten. Inzwischen gibt es den Rückschlag der israelischen Armee auf den Gazastreifen, der im Grunde fast pulverisiert ist, mit noch mehr Toten. Da ist viel passiert in den letzten 2 Jahren, während Sie eben Ihren Roman schrieben. Wie sind Sie während des Schreibens mit diesen Nachrichten aus Gaza umgegangen?
Ja, ich muss sagen, der Schreibprozess dieses Romanes war nicht einfach. Ich habe begonnen 2020 und geplant, dass ich Recherchen mache in Bagdad, aber auch in Israel. Und dann brach die Pandemie aus und das hat natürlich Konsequenzen ausgelöst und diesen Prozess gehindert. Und dann, wie Sie genannt haben, dann kam 7. Oktober, das war auch ein riesengroßer Stein auf dem Weg. Und zum Punkt, was Sie erwähnt haben, diese ganze Kriege und wie die Geschichte jetzt ja eine Richtung nimmt, die sehr traurig ist. Das Traurigste natürlich, dass diese Geschichte in vielen Momenten hätte einen Frieden finden können. Eine Geschichte, die von vielen verpassten Möglichkeiten auf einen Frieden zu kommen und zusammenzuleben. Und das ist natürlich jetzt schwierig. Ich sage nicht unmöglich, man muss die Hoffnung nicht aufgeben. Aber es ist jetzt schwierig, was übrig geblieben ist von dieser Hoffnung, dass dieser ganze Konflikt eine Richtung findet, in der die zwei Völker einfach zusammenleben und das Blut von Juden, aber auch von Palästinenserinnen und Palästinensern nicht mehr gegossen wird. Aber wie gesagt, die Literatur ist auch ein Raum, in der vielleicht diese kleine Hoffnung fließt, in der eine Möglichkeit vielleicht angeboten wird, dass diese verlorenen Identitäten wieder zusammengefügt werden und den Weg zueinander zu finden.
Herr Al-Shahmani, Ihnen ist die Friedfertigkeit beim Schreiben tatsächlich nicht verloren gegangen. Das merkt man, obwohl sich die Welt seither so stark verändert hat. Hatten Sie zwischendurch vielleicht mal gedacht, mein Roman ist jetzt schon doppelt historisch im Grunde? Also Sakai Miches Gegenwart in seinem langen Leben, 50er Jahre und danach, ist historisch. Aber auch Gadis Gegenwart in den Jahren 2018 und 2019 ist im Grunde nach dem 7. Oktober auch schon wieder historisch, nicht wahr?
Ja, ich muss sagen, die Beschleunigung oder die Geschwindigkeit von der Geschichte und wie die Sachen sich schnell verändern, ist wahnsinnig schnell. Die Gegenwart ist fast unfassbar jetzt. Und im Moment des Schreibens habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich historisch schreibe, sondern mich hat angetrieben, eben dieses Narrativ in der Literatur zu platzieren. Und diese jüdische Identität in Bagdad war für mich wichtig. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich mit der Geschichte auseinandersetze, sondern mit der Gegenwart von dieser Stadt. Also viele Minderheiten haben diese Stadt verlassen aus dem Grund von Diktatur, von Krieg. Und es hat mich beschäftigt, dass diese Stadt immer wieder an ihrer Identität mangelt.
Ja, Sie fassen Ihre Stadt in der Sprache und Sie fassen Ihre Stadt interessanterweise in der deutschen Sprache. In der Tiefe des Tigris schläft ein Lied, heißt Ihr neuer Roman. Erschienen ist er im Limmat Verlag. Mein Name ist Katharina Borchert, Sie hören SWR Kultur und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich für das Gespräch bei Ihnen, Usama Al-Shahmani.
Vielen herzlichen Dank, Frau Borchert.
Und wer Usama Al-Shahmani live erleben möchte, er gibt in den kommenden Monaten etliche Lesungen in der Schweiz, außerdem auf der Frankfurter Buchmesse und auch auf der Buch Wien. Die genauen Daten findet man auf der Website des Limmat Verlages. Ich freue mich auf die Buchmesse. In 2,5 Wochen ist es wieder soweit. Kommen Sie auch? Viele Verlage haben große Stände auf der Messe, Verlage aus aller Welt. Auf Podien kann man Autorinnen und Autoren erleben, die aus ihren Büchern lesen. Besonderes Highlight ist jedes Jahr der Gastlandauftritt. Dieses Jahr gestalten die Philippinen die Gastlandhalle und versprechen eine luftige Ausstattung mit viel Bambus, Rattan und Ananasgeflecht. Ich bin gespannt. Und gespannt bin ich auch auf die Bücher, insbesondere auf die ziemlich wilden Comics von den Philippinen. Kaum eine Graphic Novel, in der nicht auch Geister und Untote auftreten. Auch in dem Band »Die vergessenen Erinnerungen einer vergesslichen alten Dame« von Paolo Herras und Jerry Kumate. Comic-Expertin Silke Merten hat ihn für uns gelesen.
An dieser Graphic Novel bleibt vieles vieldeutig. Schon der Titel der Comicreihe Strange Natives, also fremde Einheimische, lässt im Unklaren, von wem eigentlich erzählt wird. Ureinwohner, Einwanderer, Invasoren, sie alle gehören zur Geschichte der Philippinen. Das Schillernde setzt sich fort in der Hauptfigur Gracia, einer gleichzeitig jungen und alten Frau. Fast schwebend bewegt sie sich durch die Bilder in Paolo Herras und Jerry Comates Comic mit dem langen Titel »Die vergessenen Erinnerungen einer vergesslichen alten Dame«. Gracias dürrer Körper und der überlange Hals ragen aus einem üppig wallenden Kleid, ein Zwitterwesen zwischen Mensch und Gespenst. Da überrascht es kaum, dass sie übernatürliche Fähigkeiten hat. Sie kann in ihre Kindheit um 1900 zurückblicken, aber auch darüber hinaus Jahrhunderte in die Vergangenheit. Dazu reicht es, dass ein Schmetterling sie streift. Und Schmetterlinge durchfliegen diese Graphic Novel zu Hunderten. Sie durchdringen Ritzen und sprengen sogar die Rahmen der Comicbilder. Die vergessenen Erinnerungen einer vergesslichen alten Dame tauchen ein in Gracias Familiengeschichte, in der sich die Geschichte ihres Landes widerspiegelt. Ein Vielvölkerstaat, geprägt durch Invasionen aus Spanien, den USA und Japan.
Wir alle sind Fremdlinge, gleich ob wir nun aus der Fremde kommen oder entfremdet worden sind. Gleich ob wir nun weiß sind, braun oder grau. Wir sind alle Einheimische. Einige gewinnen und erobern, andere verlieren und werden vergessen.
So sieht es Gracias Tante, eine Priesterin mit Verbindung zur vorchristlichen Geisterwelt der Philippinen. Sie ermuntert ihre Nichte, sich den Weisen anzupassen und verleiht ihr trotzdem die Gabe, die Erinnerungen anderer Menschen sehen zu können. Die bahnen sich mit den überall herumflatternden Schmetterlingen immer wieder einen Weg in Gracias Bewusstsein, wenn sich auf den Insektenflügeln die Bilder der Vergangenheit abzeichnen. Und so tauchen wir mit ihr ein in ihre Kindheit und Jugend auf dem großzügigen Landsitz ihrer Familie, wo der Katholizismus der spanischen Kolonisatoren das Leben prägt. Als Gracia ungewollt schwanger wird, kann sie ihr Baby nur durch die Täuschung behalten, sie nehme ein Findelkind auf. Zu stark ist der Druck durch mögliche gesellschaftliche Ächtung. Für sie eine glückliche Wendung. Aber dann lassen die Comic-Erzähler Soldaten aufmarschieren. Die Invasion der Japaner im Zweiten Weltkrieg bedeutet für den Comic einen großen Zeitsprung. Er reißt auch ein Loch in die Logik. Obwohl Gracias Sohn nun erwachsen und sie Mitte 40 sein müsste, ist er Anfang der 40er Jahre noch ein Kleinkind, sie eine junge Frau. Vielleicht gerät darum die gesamte Comicwelt aus den Fugen. Das Bildgerüst wird asymmetrisch und scheint einzustürzen. Die Schmetterlinge wachsen fast auf Seitengröße, Gesichter verzerren sich zu Fratzen. Zeichner Jerico Marte entfesselt wahre Bilderstürme. Sie überfordern zuweilen das Auge. Und er erspart uns, wie seiner Hauptfigur, nicht die Bilder der Kriegsgewalt. Das Trauma der Besatzung wird zu Gracias eigener Tragödie. Die Soldaten bringen ihre Familie um.
Erinnerungen sind überall. Die ganze Welt ist angefüllt mit ihnen. Sie sind es, die die Welt alt machen. Die Welt besteht aus ihnen. Die Welt ist von Erinnerungen befleckt. Wenn wir die Welt nur sauber wischen könnten.
Ein Glück, dass Paolo Eras und Jerico Marte Gracias Wunsch nicht erfüllen. So hart die Bilder der Gewalt und so überbordend die Detailfülle auch im kleinsten Einzelbild sind, sie machen das Verstehen der Gegenwart erst möglich. Gracia muss lernen, dass das Nichtwissen um die eigene Geschichte in Oberflächlichkeit und mangelnder Empathie endet. Die jungen Touristen, die in den Philippinen der Jetztzeit in ihrem Haus nach Antiquitäten suchen, greifen, ohne zu fragen, auch nach den persönlichsten Dingen. Ihre Hauptfigur lassen Heras und Marte das Leid als Teil ihrer Erinnerungen akzeptieren. Das wirkt arg belehrend, wenn sie Gracia einer geisterhaften und amantwabenden Männerfigur begegnen lassen. Die entpuppt sich nämlich als die Erinnerung selbst und vermag Gracia zu trösten. Trotzdem sind die vergessenen Erinnerungen einer vergesslichen alten Dame eine lohnende Lektüre, weil Erzähler und Zeichner die Auseinandersetzung mit den fremden Kulturen im Comic selbst realisieren. Die Bilddramaturgie des japanischen Manga fließt mit Elementen des US-Action-Comics ganz selbstverständlich in Jerico Martes Bildern zusammen. Die Zeitsprünge durch mehrere Jahrhunderte liefern nebenbei eine Landeskunde in Bildern. Wer mehr über Vergangenheit und Gegenwart der Philippinen lernen will, muss übrigens nicht lange warten. Paolo Heras nächste Strange Natives-Bände sind schon in Arbeit.
Silke Merten besprach die vergessenen Erinnerungen einer vergesslichen alten Dame aus der Reihe Strange Natives von Paolo Heras und Jerico Marte. Übersetzt von Jens R. Nielsen. Als nächstes ist der Band Der Junge mit den Kapisaugen angekündigt. Alle Bände erscheinen im Mannheimer Dantes Verlag. Das war das Lesenswertmagazin. Heute am 28. September. Wir besprachen, was wir wissen können, den neuen Roman von Ian McEwan, erschienen bei Diogenes. Dorothe Elmegers Roman »Die Holländerinnen«, nominiert für den Deutschen Buchpreis und erschienen im Hansa Verlag. Wir besuchten Nirit Sommerfeld in Chemnitz, »Beduinenmilch« heißt ihr Debütroman, »Ars Vivendi«. Und sprachen mit Osama Al-Shahmani über sein neues Buch »In der Tiefe des Tigris schläft ein Lied«, Limmert Verlag. Und zum Schluss lasen wir noch den Comic Strange Natives, die vergessenen Erinnerungen einer vergesslichen alten Dame von Paolo Heras und Jerico Marte aus dem Dantes Verlag. Alle Beiträge und die ganze Sendung finden Sie auch auf unserer Homepage und in der ARD Audiothek nochmal zum Nachhören oder zum Weiterempfehlen. Die Musik kam heute vom Album Music from Iraq. Vom Utspieler Ahmed Mukhtar, der kürzlich übrigens auch ein Buch geschrieben hat, ein musikhistorisches. Arab Music and the Ud heißt es. Es gibt das Buch nur auf Englisch. Arab Music and the Ud. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Katharina Borchert. Gleich ist es 18 Uhr, dann laufen hier zuerst die Nachrichten und danach unser Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir Oscar Wilde im Kreuzverhör von Merlin Holland. Musik